SWR 2. Die 68er.
Auch in SWR 2 leben. Die 68er. Was wollten sie? In jedem Fall Veränderung. Das konservative Establishment lehnten sie ab. Sie galten als linksgerichtet. Aber was bedeutet das eigentlich, links sein? Ist links sein ein Dogma oder vielleicht doch eher das Gegenteil davon? Ein Weg oder eine Ordnung? Mehr Glaube oder vielleicht eher eine Haltung? Spätestens seit der Wende 1990 war es nicht mehr modern, links zu sein. Unser Autor Hans-Otto Reinsch hat sogenannte Altlinke befragt, zumal aus dem Osten Deutschlands. Die Linksorientierten heißt seine Sendung.
Mitschwimmen im Strom. Stop and go. An Autobahnzubringern hängen oft so Wegweiser. Autobahn, alle Richtungen. Also grob der richtige Weg, schon mal gut. Atem normal. Danach wird's komplizierter. Danach kommt oben, unten, hinten, vorn, Mitte, rechts, links. Fertig ist das Chaos. Diese ewige Orientierung, es hört einfach nicht auf. Nie. Was ist links? Ich suche immer, wie alle, die Richtung, den Weg, die Form, die passende Überzeugung. Ich gebe zu, ich habe keine. Oder besser, zu viele. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass oben ein schöner Ort ist. Alle wissen sofort, was mit oben gemeint ist. Das obere Drittel, über den Wolken der Gesellschaft, über den Dingen. Oben ist so ein Wort, klingt nach Karriere, nach Ellbogen, nach schönem Wetter. Nach Fallhöhe, Armani und Schuhspanner. Oben war immer da, wo ich gerade nicht war. Vielleicht, weil meine Eltern mir immer gesagt haben, ich soll auf Seiten der Schwachen stehen, also links. Heute weiß ich gar nicht mehr, was das ist, links. Wo seid ihr, Linke? Ich muss mit euch reden. Sie reden nicht gern, die namenlosen Linken, wegen der historischen Niederlage vermutlich. Was ist links? Unendlich viele Linke verweigern die Aussage, geben keine Antworten mehr. Aber mit etwas Geduld kann man ihr Zutrauen erwerben. Harald Grinder zum Beispiel willigt irgendwann ein und redet über seine Weltanschauung.
Mit 15 etwa habe ich angefangen, mir sozusagen genauere politische Vorstellungen zu erarbeiten.
Das muss 40 Jahre her sein. Harald Grinder, Drucker, linker Abgeordneter der Bezirksverordnetenversammlung, hat sich 40 Jahre lang Vorstellungen erarbeitet. Wenn ich richtig verstehe, reicht Suchen nicht. Politische Vorstellungen machen Arbeit. Bei Grinder klingt das immer so richtig knochig nach Maloche, nach dreckig machen. Politische Vorstellungen sind nichts für Weicheier. Linke Vorstellungen?
Für mich ist links Politik von unten mit den Leuten zu entwickeln, die auch drunter leiden müssen, was dann für Entscheidungen kommen und die sozial ausgerichtet ist. Also die Unterschiede in dieser Gesellschaft versucht, nicht noch weiter auseinander, sondern stärker zusammenzuführen und sozusagen die Menschenrechte der, die schlechtesten Positionen in der Gesellschaft haben, stärkt.
Unten, sozial, Unterschiede, Menschenrechte. Harald Grinder ist Hesse, sieht aus wie ein alter Gewerkschafter, hat eine Stimme wie Helmut Kohl und ein Herz, das trotzig links schlägt. Für unten. Seit der Schulzeit in der Schlacht. Im KBW, dem Kommunistischen Bund Westdeutschlands, mit all seinen Plattformen, Gruppen, Aktionseinheiten, in den 70ern etwa 3000 Mitglieder. Immer gestritten wegen der sozialistischen Alternative. Jeder sagte was anderes. Heute weiß er die Namen der Debattierzirkel nicht mehr. Die Maoisten fallen ihm ein. Sagt, er habe sich sein ganzes Leben in linken Diskussionszusammenhängen bewegt und viele Flugblätter gedruckt. Schule geschwänzt gegen den Vietnamkrieg und den imperialistischen Putsch in Chile. Andere nahmen Drogen. Grinder hat keine Demo ausgelassen.
Irgendwann wird es auch zum Rausch, in einer gewissen Weise. Ja. Interessanter jedenfalls als einen geordneten Schulablauf, für den ich heute absolut streite, weil ich bin im Schulausschuss. Aber auf der anderen Seite auch immer diese sogenannte Parole, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Also da muss dann halt auch mal der geregelte Ablauf zeitweise unterbrochen werden, um ein Ziel zu erreichen. Dazu stehe ich heute auch noch.
Grinder ist ein Querkopf, kein Querdenker. Seine Gedanken kommen losgebrochen wie aus einem Bergwerk zutage, Rohmaterial. Kam im Sommer 89 nach West-Berlin. Ein paar Monate später fiel die Mauer und Grinder saß mitten im Osten, in der DDR. Plötzlich war die Zukunft nicht mehr das, was sie mal war. Oben, unten, Osten, Westen, alles kam durcheinander. Besonders die Linken. Endlose Diskussionszusammenhänge.
Das ist ja auch was Schönes auf der anderen Seite gewesen, in dem Sinne, dass viele ja erkannt haben, es ist eine Zäsur auch für die Linke. Ja. Auch wenn man nie viel mit der DDR zu tun hat, ist es ja eine Zäsur, wo man sagen kann, wie bewertet man meinetwegen Oktoberrevolution, Streit mit Trotzki, musste nicht eine integrierende neue Diskussion führen. Die Befürchtung, dass man auch wirklich mit linker Politik nicht, also lange Zeit nicht mehr richtig durchdringen kann. Auf der anderen Seite aber von Anfang an auch eine Hoffnung, dass man auf einer neuen Ebene mit anderen Leuten diskutieren kann. Also Verschiedenes auch hinter sich lassen kann. Wo man früher in den 80ern den Ideologiestreit, bist du für Sowjetunion, gegen Sowjetunion, gehst du den chinesischen Weg, was weiß ich für einen Weg, oder undogmatische Linke oder sowas, wo du ja immer sagen kannst, unter Umständen bringen sie ja alle irgendwas ein. Und auf der Ebene konnte man sich ja jetzt vielleicht offener und neu diskutieren.
Undogmatische Linke, eine von vielen linken Abspaltungen. Irgendwas müssen die Undogmatischen geahnt haben.
Ich habe interessante Diskussionen geführt, weil ich habe mich vorher ja kaum mit der DDR beschäftigt.
Und als er plötzlich drin saß, mitten in der DDR?
Ja, ich fand es zum Teil skurril. Mir war von Anfang an klar, Deutschland wird sich ziemlich ändern. Also auch die Richtung, also mit natürlich in einem bestimmten Kreis, wie wir es diskutiert haben.
Die Welt ist ein Kreis, ein Diskussionskreis. Irgendwann ist er raus aus den Splittergruppen und irgendwie in die PDS reingerutscht. Dieses Mosaik an linken Meinungen und alten Dogmen. Wie das kam und warum, ist nicht zu erfahren. Als wäre es ihm peinlich. Vielleicht ist es auch Misstrauen. Wer nicht Freund ist, ist Presse. Auf welcher Seite steht die eigentlich? Er sagt es nicht so, aber das Gespräch geht mühsam. Harald Grinder, der Linke, war immer an der Front. Linke haben es da gut, weil in der Schlacht die Welt eine Ordnung hat. Vorne Feinde, die da oben, hinten Genossen, die von unten.
Also ich war immer in Organisationszusammenhängen, die politische Fragen diskutiert haben. Wobei meine persönlichen Schwergewichte unterschiedlich waren. Also ich habe auch mal in der Gewerkschaft eine Weile mehr gemacht, IG Druck und Papier. War zeitweise in antifaschistischen Organisationen, es gab 80 war es glaube ich, 80 oder 82, hat Franz Josef Strauß kandidiert als Kanzler. Und da gab es so eine antifaschistische Bündniskandidatur dagegen, die auch relativ erfolgreich, auch zum Teil Künstler und so weiter, die hieß Volksfront gegen Reaktion, Faschismus und Krieg. Und der hatte ich mich angeschlossen gehabt und auch also so Vorstandstätigkeit.
Kein einfaches Leben. Auch mal aus der Lehre geflogen, die Stadt verlassen. Privat immer in losen Verbindungszusammenhängen bis heute. Inzwischen einiges begriffen, ruhiger geworden. Lokalpolitiker, die Mühen der Ebenen. Links. Schwer zu sagen, was das ist. Die Proteste flogen vorbei, die Meinung blieb. Oder besser so eine Art Gefühl. Das Gefühl für Gerechtigkeit. Ja, genau. Links ist vor allem ein Gefühl. Normale Sterbliche sehen das Elend, Linke fühlen es, sie allein. Wo der gerechte Weg liegt und wohin er führt, da gehen die Meinungen auseinander, schon immer.
Ich meine, das waren ja zum Teil ideologisch überhöhte Auseinandersetzungen. Man versteht es ein paar Jahre später selbst schon nicht mehr.
Linke haben es nicht leicht. Ausbeutung, Unterdrückung, Weltfrieden. Es geht immer ums Ganze, um die Welt. Wer sein Leben diesem Kampf widmet, ist gut und im Recht. Hat Bewusstsein, also keine Zweifel. Aber ein Leben ohne Zweifel stelle ich mir elend vor. War nicht immer Zweifel eine Triebkraft? Genau, sagen die Linken, wir bezweifeln, dass der Kapitalismus das Ende aller Ideen ist. Mag sein, aber bevor nichts Besseres zu haben ist, bin ich fürs Erste dafür. Jetzt habe ich wieder alle gegen mich. Links?
Für mich ist es eine Haltung. Überhaupt nicht an irgendwas Institutionelles gebunden. Weder an Parteien noch an irgendwas anderes. Und ganz niedrig gehangen, würde ich sagen, ist es eine Haltung, dass man versucht, mit seinem Leben was anzufangen und so wenig wie möglich Schaden anzurichten. Und wenn es irgendwie geht, ein bisschen was Gutes zu tun.
Eine Haltung für alle. Vielleicht wissen die meisten gar nicht, dass sie links sind. Katrin Gerloff, Schriftstellerin, weiß es. Hat immer geschrieben, links. Zuerst beim Neuen Deutschland, dem Zentralorgan der alten Einheitspartei, für den Sozialismus, die Lösung aller Menschheitsprobleme. Jung und überzeugt.
Eigentlich wollte ich Opernsängerin werden.
Dann aber Journalismus studiert. Damals an der Karl-Marx-Uni Leipzig, dem Roten Kloster, der Kaderschmiede. Aber vor allem, sagt sie heute, hat sie immer geglaubt,
dass die Linken auch was Christliches haben. Die Religion haben sie abgelegt, aber das, was so mal im Urchristlichen einfach an Anforderungen an Menschen gestellt worden ist, damals von einem höheren Wesen, glaube ich, stellen die sich an sich selbst auch, wenn sie gute Linke sein wollen. Also insofern finde ich das gar nicht weit weg, christlich und links. Ich bin atheistisch erzogen, aber ich finde, es ist nicht weit weg voneinander.
Gute Linke, schlechte Linke. Katrin Gerloff ist jetzt da, wo viele Enttäuschte landen, im Privaten. Schriftsteller wird, wer in die Einsamkeit auswandert. Raus aus der Partei, raus aus allem. Ihre Bücher erzählen heute vom Frausein, vom Altwerden, von Selbstfindung. Geblieben ist die Empörung über das Elend, die Armut. Für Linke ist das Private politisch anstrengend.
Also sicher hat dieses zunehmende Unwohlsein und vielleicht auch Übergehen in ein Unglücklichsein, was mit dem wirklich so sichtbaren Auseinanderklaffen der Gesellschaft zu tun in Arm und Reich. Also die Tatsache, dass man Armut, und da sind wir ja nun noch ein glückliches und reiches Land, aber dass man trotzdem Armut so präsent hat und immer präsenter hat, auch im näheren Umfeld, gekoppelt mit Ausweglosigkeit, ist das eine. Und sich da anzugucken, wie da Parteien agieren, eigentlich wie hilflos auch und auch in gewisser Weise denkfaul.
Keiner denkt richtig. Gerloff denkt radikal. Alles weg. Das mit dem Kapitalismus muss weg. Reformen, egal welche, bringen nichts. Weg mit der Idee, Profit erzielen zu müssen, wachsen zu müssen. Kapitalmarkt, Verdrängung, Ausgrenzung, Unterdrückung. Die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Viel zu viel oben, viel zu viel unten. Weg damit. Alles auf Anfang. Und nirgendwo sieht sie eine Partei, die wagt, dies auch nur zu denken. Selbst die Linke nicht. Streiten sich ewig. Unter anderem, wie weit Systemkritik gehen darf, muss, will, soll, kann. Oder um die im Kern sozialistische Idee, bedingungsloses Grundeinkommen.
Die Linkspartei, wo ich mich gefreut habe, dass das irgendwann tatsächlich eine richtige Ost-West-Partei geworden ist, dass das gelungen ist, hat dann zumindest zugelassen, eine ernsthafte Diskussion darüber zu führen, über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Was ich zumindest für eine Idee halte. Ich weiß nicht, ich bin nicht klug genug zu wissen, ob das eine Lösung ist für manches. Aber ich halte es für eine Idee. Und diese Idee ist aus rein taktischen Gründen innerhalb dieser Partei komplett begraben worden. Die gab es mal und jetzt gibt es die nicht mehr. Warum gibt es die nicht mehr? Viele sagen, es hat was mit Lafontaine zu tun. Lafontaine ist halt ein alter Sozialdemokrat. Alte Sozialdemokraten sind alte Gewerkschafter. Alte Gewerkschafter wollen natürlich definitiv nicht, dass das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Die wollen Vollbeschäftigung.
Parteien sind an allem schuld. Darüber, über dieser Schuldzuweisung, liegt ein Rückstand alter Parteigläubigkeit. Eine Überbewertung von Politik überhaupt. Die Partei, die alles richtet. Als wäre da nicht noch der ganze Rest. Die anderen Parteien, Föderalismus, Staat, Gesellschaft, Europa, die Welt und. Als wäre da nicht noch das ganze Chaos an Interessen. Das Gestrüpp aus oben, unten, rechts, links, Mitte, hinten, vorn. Stimmungen, Mehrheiten, Minderheiten, Rücksichten, Zwänge. Von Intrigen und Gemeinheiten ganz zu schweigen, zum Verzweifeln.
Ich fände eine Linkspartei sowieso nur dann noch spannend, wenn sie in der Lage wäre, sich erstens wirklich radikal zu verhalten, eine radikale Partei zu sein. Ich meine es im Wortsinn, also an die Wurzel gehen, meint natürlich an die Wurzel der Gesellschaft, des Gesellschaftssystems. Ist ja mal der heikle Punkt. Also wir haben ja diese Elendsdiskussion gehabt. Egal, abschaffen, transformieren. Ich lese lauter Bücher, in denen Leute Visionen entwickeln, die versuchen, was zu setzen, was eben nicht mit abschaffen, also mit abschaffen, was ja immer auch mit Gewalt verbunden wird, zu tun hat, sondern eben mit anderen Möglichkeiten der Transformation oder wie auch immer, des Erkenntnisgewinns. Eine Partei, eine Linke, die nicht radikal ist, ist für mich eben keine linke Partei. In gewisser Weise ist das ein Prozess, der jetzt vielleicht gleich läuft mit sozusagen meinem Abnabelungsprozess und Verzweiflungsprozess, läuft vielleicht gleich parallel mit dem, was die Linkspartei jetzt als veritable Krise durchmacht, was einfach eine selbstverschuldete und nicht, wie sie jammerig immer meinen, weil die Medien sie nicht mögen und sowieso sie niemand mag, Krise ist, sondern die haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie haben sich von ihrer Radikalität verabschiedet und das meint erstmal nur Radikalität im Denken.
Katrin Gerloff spricht leise, aufreizend leise. Keine Propagandistin, oder doch? Aus der Partei ist sie geflohen, nicht links genug. Gerloff ist eine Utopistin, auch wenn Linke das Wort Utopie nicht mögen. Als Redakteurin der Osttageszeitung Junge Welt wurde sie in den 90ern gefeuert. Denen war sie nicht links genug. Die neuen Macher kamen von Konkret aus Hamburg, der linksintellektuellen Monatspostille. Ideologiestreit bis aufs Blut, der Schmerz brennt bis heute. Weil Linke nicht einfach fühlen, sie fühlen hingebungsvoll. Wie Liebende, also blind. Die reine Lehre verlangt reine Gefühle. Kündigung ist nicht Kündigung, es ist Liebesentzug, Mord, Dolchstoß mitten ins Herz.
Habe ich oft drüber nachgedacht, dass die eine besondere Art und Form haben, über besondere Foltermethoden verfügen, wenn es darum geht, dem anderen weh zu tun. Wenn man sich dort politisch zu Hause fühlt und dort dann sich unverstanden fühlt plötzlich oder missverstanden oder wirklich verletzt, dass das nachhaltiger ist, weil, das ist jetzt nur eine Vermutung, die Leidenschaft, mit der man drin ist, eigentlich auch oft größer ist. Und wenn man so aus einer großen Leidenschaft heraus plötzlich ins kalte Wasser gestupst wird oder plötzlich so ernüchtert sind, wenn sie feststellen, wie es denn tatsächlich ist, wie die Umgangsformen sind, dass dort Dinge wie Streben nach Macht, intrigantes Verhalten und alles genauso eine große Rolle spielen wie in anderen Bereichen, da ist die Ernüchterung dann groß und möglicherweise ist dann, weil man vorher mit einer weitaus größeren Leidenschaft reingegangen ist, ist dann eben auch die Verletzung größer.
Vielleicht steckt hinter der Verletzung aber auch sträfliche Naivität. Es gäbe irgendeine Idee auf dieser Welt mit absolutem Reinheitsgebot. Haben wir nicht gerade wieder eingebrannt bekommen, dass Seelsorger mit göttlichem Auftrag Straftäter sein können wie jeder andere auch? Nur so als Beispiel. Und überhaupt Trotzki wurde von seinen eigenen Leuten ermordet. Ein echter Diskussionszusammenhang, oder? Und die Säuberungsaktionen der KPDSU in den 30ern hat Millionen Linken das Leben gekostet. Weltweit. Ermordet von den eigenen Genossen. Brudermord, der Urknall des linken Weltprojektes. Gerloffs Rausschmiss klingt wie ein Nachhall. Und wer will, kann die 50 Regalkilometer Stasi-Akten als Monument lesen. Als Monument des Misstrauens. Misstrauen gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigene Idee. Es ist wie ein Fluch. Eine linke Matrix?
Ich hatte tatsächlich Vertrauen zu führenden Leuten in der DKP, um dann festzustellen, wir sind verscheißert worden. Man hat uns keine Wahrheiten erzählt.
Wumms, da ist sie wieder, die Wahrheit. Linke handeln mit dem Moralischen. Vertrauen. Uli Bornebusch, um die 60, ist Landwirt und Schlossherr. Burg Warberg in Bayern ist sein Reich. Als er den bankrotten großbürgerlichen Familiensitz in den 70ern erbte, verpachtete er die Burg an die SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Machte die mittelalterliche Burg zum Schulungszentrum für den Nachwuchs der Kommunistischen Partei Deutschlands.
Ich war Mitglied in der DKP bis 87.
Uli Bornebusch, eine Institution auf seinem Schloss in Aurach, Frankenland. Bodenständig vom ersten Augenblick, authentisch. Biobauer, Solarstromer, Pferdeflüsterer, Greenpeace-Aktivist, Herbergsvater, Idealist, Helfer in allen Lebenslagen. Alle kennen ihn. Alle heben den Daumen, wenn sein Name fällt. Heute.
Ich lief lang immer mit einem Stempel rum. Also der Langhaarige, der Linke und der Exot. Das ist ja nicht immer lustig. Es ist oft lustiger, du schwimmst so ein bisschen angepasst mit und innerhalb dieser angepassten Welle versuchst du deine individuellen Geschichten zu machen.
Seine Geschichte ist lang. Es ist eine linke Geschichte. Uli Bornebusch, der König vom Warberg, hat 7 Leben gelebt. Als Hippie der ersten Stunde hatte er nichts ausgelassen. Anti-Kriegsbewegung, Anti-AKW, Anti-Kapitalismus, Anti-Autoritär. Das ganze Programm. Und außerdem war der Industriellensohn schon immer ein
rotes Schaf in der Familie. Also wie konnte der sich nur so entwickeln? Hört ihr mal ganz ehrlich sagen, wie es war? Der war so, weil ich von hier aus nicht aufs Gymnasium konnte, durfte ich in ein Internat. Dieses Internat war der blanke Horror für mich. Das war autoritär geführt, wie ein Jugendgefängnis eigentlich. Und während dieser Internatszeit ist in mir ein antiautoritärer Kern herangewachsen, der bis heute in mir wuchert.
Humanistisch, liberal, protestantisch, links. Oben, unten, in der Mitte und in der DKP.
Ich bin ein sehr praktischer Mensch. Ich bin kein großer Mann der Theorie.
König Uli war immer ein Macher. Wollte immer alles, die ganze Welt. Biber gerettet, aussterbende Obstsorten und Soldaten. Im ersten Irakkrieg amerikanische Deserteure versteckt. Und den ersten Biohof Nordbayerns gegründet. Und Mist vors Landgericht gekippt. Gegen Berufsverbote, gegen das Schweinesystem. Kein Feld, das er nicht bestellt hätte. Für die Partei Flugblätter und Propaganda gemacht. Gläubig, glühend im Herzen, streitbereit.
Ich bin auch totgeschlagen worden mit dem Argument, jetzt hört mal auf, hier endlich rumzumosern, das nutzt ja nur dem Klassenfeind. So. Und das war das Totschlagargument schlechthin, das habe ich halt erst viel später erkannt, dass damit natürlich auch alle innerparteiliche Diskussion abgewürgt worden ist. Wir hatten Vertrauen.
Dass seine Partei ein trojanisches Pferd und mit 60 Millionen Westmark jährlich aus dem Osten finanziert war, wusste er nicht. Auch nicht, dass damit sein universalistischer Freiheitsdrang vor den Karren der stalinistischen Ostpartei gespannt war. Niemand hatte es ihm gesagt. Im scheinbar Nebensächlichen zeigt sich das Eigentliche. Lüge. Damit kennen Sie sich aus, die Linken.
Ja, ich habe vom wahren Leben in der DDR überhaupt nichts gewusst. Auf dem Warberg haben wir vom wahren Leben nichts, aber auch schon gar nichts gewusst. So, wie das funktioniert, funktioniert genauso wie eine Sekte. Und wenn man das mal merkt, sehr, sehr spät.
Linke glauben oft, dass die Welt heute aus den Fugen sei. Dabei war sie das schon immer. Die Linken haben es nur nicht erfahren von ihrer Partei, vom letzten Flugblatt. Parolen sind immer deshalb so bezwingend, weil sie vereinfachen. Linke neigen dazu, sich nach der einfachen Wahrheit zu sehnen. Das verbindet sie eigentlich mit dem Rest der Welt.
Bei mir ist schon sehr stark die Konsequenz, dass ich mich seitdem aus allen hierarchischen Strukturen konsequent raushalte. Das heißt, also ich will keine 5 Abende mehr über die richtige Formulierung über Flugblatt oder ob man sich von irgendeiner Organisation abgrenzen muss. Das interessiert mich alles nicht mehr.
Linke. Je länger ich mit Ihnen rede, desto weniger werde ich Ihnen gerecht. Ein Flickenteppich an Meinungen, Hoffnungen, Irrtümern, Überzeugungen, Widersprüchen. Dabei machen die Linken längst Politik im Land. Unspektakulär, der Not gehorchend. Harald Grinder, der linke Abgeordnete in einem Bezirksrathaus im rot-roten Berlin, kümmert sich um Migranten. Aktuell um ein Projekt, in dem 20 muslimische Frauen schwimmen lernen.
Die haben gelernt, mit 65 ihr Seepferdchen zu machen. Vorher nie schwimmen gekonnt. Und wenn ich es jetzt halt so durchsehe, denke ich, die Veränderung der Welt, ja, die findet sozusagen von unten her statt.
Egal was passiert, und es passiert ja immer irgendwas, es gibt einen Schuldigen, einen, der an allem Elend ein Interesse hat, das System. Über dieser linken Denke liegt irgendwie ein Schatten. Stimmt immer und ist immer falsch. Ein ungutes Gefühl kommt auf, darüber, dass jemand glaubt, eine Formel gefunden zu haben, die Weltformel. Meinen Kindern habe ich immer erklärt, wenn jemand kommt und behauptet, die Welt erlösen zu können, dann geht auf die andere Straßenseite. Schnell. Heute würde ich hinzufügen, schaut aber zuerst nach links, von da kommen immer die mit der ewigen Vorfahrt. Aber das mit dem Seepferdchen, das geht in Ordnung.
Die Linksorientierten. Hans Otto Reinsch durchreist Lebenswege der alten Linken. Eine Sendung aus dem Jahr 2011.